Cookies, Comic-Cookies.
Spezial.
Lecker.
Liebe Comic-Cookies-Hörer, ihr hört ein Spezial mit einem Interview von Sebastian Bartuschek, welches er mit Sarah Borini geführt hat. Viel Spaß.
Laufen. So, ja, ja. Jetzt läuft das schon mal.
Das ist aber für einen Podcast. Ich kann das ja auch als Podcast noch versenden.
Das ist sehr gut, weil die Atmosphäre dann dabei ist.
Genau, ja. Atmo, weißt du?
Atmo, tut mir leid.
So nennt man das also, wenn man im Café irgendwie einen Interviewtermin hat und keiner dann am Ende irgendwas noch versteht.
Ja, beim Fernsehen wäre das jetzt schon Traumfabrik. Aber wir haben kein Fernsehen heute. Ja, wir sind hier bei Sarah Borini in den Heiligen Hallen.
Ja, naja,
in Köln.
So quasi. Zumindest da, wo ich für die nächsten Monate sein werde, weil wir werden im Laufe des Sommers hier angeblich nur kurzzeitig hoffentlich raus müssen, weil wie ihr ja schon seht, hier ist alles irgendwie voller Baustellen. Dieses wunderschöne Christo-artige Parkhaus, das ist seitdem wir hier eingezogen sind, vor 3 Jahren.
Könnte auch der Dom sein. Und Dom ist auch immer so ein Ding.
Genau, dran. Ja. Irgendwann hatten wir mal Domblick. Dann wurde diese, da sieht man auch die Spitzen. Da hinten, also dieses Gebäude gegenüber, da wurden eine Etage draufgesetzt und dasselbe passiert hier nämlich auch.
Da sind die Spitzen.
Genau. Und gegenüber, also hier wird halt ganz viel gebaut und bei uns kommt halt eine Etage oben drauf und dann müssen wir halt logischerweise raus. Wenn okay. Wir einigermaßen ungestört arbeiten.
Ja, liebe Hörer, ihr hört schon irgendwelche Spitzen, die man sehen kann. Ja, wir sind hier nämlich in Düsseldorf und sehen, nein, wir sind in Köln und sehen gegenüber dem, also wir sehen Reste des Kölner Doms.
Aber echt, ja.
So spitz und
was. Es gibt Gerüchte, wonach gegenüber das Gebäude dann irgendwann zu einem Spielcasino wird.
Okay.
Das finde ich sehr spannend, da irgendwie dann.
Die ganzen kaputten kannst du
nur machen. Ich habe überhaupt keine Idee, welche Leute in so Spielcasinos sind.
Kaputte.
Okay. Du kommst ja aus dem Ruhrgebiet.
Eine gute Freundin von mir hat genau gegenüber von einem Spielcasino gewohnt. Und wir haben uns mal einen Abend den Spaß gemacht, einfach zu gucken, wer da so reingeht. Und es waren sehr, sehr, sehr viele junge Männer mit südländischem Migrationshintergrund. Mm. Um nicht zu sagen, alles Libanesen. Und die Deutschen, die da reingingen, sahen einfach nur kaputt aus.
Also ja, es sind ja oft auch so Geldwäscheläden.
So sah der Laden noch aus.
Hier ist Milch, hier ist Zucker.
Ja, cool, danke schön.
Achso, ich wollte ja auch noch einen Kaffee. Ja,
wie lange bist du jetzt hier?
Also wir, ich habe immer so eine schlechte Erinnerung, also ein schlechtes Zeitgefühl und ich hoffe... Jetzt zähle keinen Scheiß, aber ich glaube, es sind über 3 Jahre. Und das war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, weil ich weiß nicht, ob du mal Homeoffice hattest. Ja, also...
das erste 3/4 Jahr meiner Selbstständigkeit.
Ah, ja, ist ja eigentlich auch ein Klassiker, dass jeder versucht, da so...
Völliger Unsinn.
Ja, also es gibt Leute, die kommen da gut mit klar. Dann gibt es andere Leute, die ich halt auch kenne, die dann irgendwann zur verrückten Katzenlady werden.
Ja.
Ich kann auch Mann oder Frau. Die dich dann anrufen so und dann auch stundenlang mit dir quatschen wollen, während du eigentlich arbeiten möchtest. Und du merkst dann so, oh Gott, die drehen alle durch zu Hause. Und wenn ich das irgendwie... weitermache, dann bin ich auch irgendwann so.
Meine Frau wäre am Rad gedreht, glaube ich, wenn ich noch länger zu Hause war. Weil ich habe dann das Büro halt großflächig über die gesamte Wohnung verteilt. Ne?
So. Das ist bei uns genauso. Mein Freund hat einen Versandhandel für Webcomics und Das ist halt dann auch noch irgendwie die ganzen Comics, die liegen halt, also diese Lagerstätte ist halt verteilt über die ganze Wohnung. Ich habe dann auch noch Kram und naja.
Jetzt habe ich so ganz schlimme Klischeebilder im Kopf, dass es bei euch aussieht.
Wahrscheinlich ja. Wir haben Actionfiguren. Jeder denkt immer, das geht auf mich zurück. Keine einzige Figur hier. Mein Freund sammelt.
Kannst du die gar nicht leisten bei den Preisen, die er dafür hat, oder was?
Ja, tatsächlich. Nee, ich stehe einfach nicht immer auf so eine Action.
Actionfiguren habe ich jetzt gar nicht mehr.
Du hättest noch mal diese Sigmund Freud Puppe, das zählt ja auch.
Bitte?
Ich hab die nicht. Ich wollte ich die nicht haben.
Aber ich hab die. Ach so, nicht. Du hast die gar nicht.
Ich hab die gar nicht.
Also bei sonst?
Ich hab die, ich hatte die, die Jesus-Actionfigur.
Ach so, wo die war Jesus. Jesus.
Die ist weg. Seit was? Wir die Büros, seit wir umgezogen sind.
Oh nein.
Das hatten wir früher, in Recklinghausen hatten wir die.
Ha. Wo denn immer tragen?
Wo wir die hatten.
Hm. Na, vielleicht ist sie noch da.
Nee, da war die auch nicht.
In irgendwelchen Umzugskartons.
Ich glaube, dass Katja, also meine Frau, die tatsächlich in den Keller ausgelagert hat. Jetzt, wo ich drüber rede.
Das ist echt gut.
Ich glaube, da habe ich auch noch eine Spawn-Action-Figur stehen.
Ah, ja, Spawn-Action.
Muss ich ja, wo ist meine Spawn-Action-Figur sonst denn?
Was sind Fragen, die kommen mir bekannt vor.
Wo sind generell meine Action-Figuren? Ich hätte nie eine im Büro stehen, ne?
Ich glaube, Katja hat die einfach, Jahr für Jahr hat sie dir eine weggenommen, ohne dass du es merkst.
Das klappt bei mir zum Beispiel gar nicht. Also wenn ich Action.
Ich habe auch noch.
Freue, dann merkt, Jörg,
ich darf den Glas Wasser nehmen?
Ja klar, natürlich.
Von meinem ehemaligen Mitbewohner hatte ich auch noch Beatles-Action-Figuren.
Diese Janus Hackmarin-Figuren.
Genau. Die seine damalige Freundin. Darf ich hier niemals beim Namen nennen, sonst kriege ich ein Problem on air.
Die seine damalige Freundin, als sie Sachen mitbekam, die er gemacht hatte, alle aus dem Geblisterten rausriss. Alle.
Aha.
Und dann war Feierabend bei denen.
Ja, das mit den Actionfiguren auspacken, ich bestehe da inzwischen zu Hause drauf, war ja am Wochenende. Dann saß ich mal am Esstisch an einer anderen Ecke, an einem anderen Winkel, und dann sah ich da mal runter, so, diese 5 Batman, diese 9, 5 Actionfiguren von Batman. Da stehen die leeren Kartons. Du hast die leeren Kartons aufgestellt. Ja, aber die sehen doch schön aus. Und außerdem sind da Props dabei. Nix da.
Aber ich werde jetzt echt mich mal auf den Weg machen und suchen,
wo die sind.
Wo meine Spawn-Figur ist. Ich habe so eine richtig coole Spawn hier mit Evil Spawn.
Ja, ich glaube, die...
Die finde ich
zu Hause auch irgendwo.
Die finde ich richtig geil, die ganze Serie.
Ja, diese Todd McFarlane Toys, also der Spawn quasi erfunden hat, der hat richtig fett Erfolg gehabt mit seinen McFarlane Toys. Mhm. Also halt eben die Actionfiguren zu seinen Kreationen und hat sich richtig einen Namen damit gemacht. Und ich weiß nicht, ob das eine Zeit lang nicht sogar auch wichtiger war dann als die Comics.
Ich habe ja Spawn-Comics nie als Papier-Comic gelesen, sondern ich kannte halt nur, es gab ja von diesen Dingens dann auch so Zeichentrickserie.
Genau, ja. Boah, das ist aber lang, tief in den 90ern.
Ja, 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 klar. Ja. Klar. So Mitte der 90er muss das gewesen sein. Und dann kam mir diese Realfilm-Verfilmung.
Oh Gott, ja, da habe ich den Soundtrack rauf und runter gehört.
Die war
so, mit Korn.
Genau, genau. Korn war da. Wie ist denn diese andere Band, die mit Limp Bizkit auch andauernd unterwegs war? Weißt du, wen ich meine? Nicht Incubus,
Filter,
sondern...
Filter ist...
Nee, kam später, glaube ich. Nee, wie hießen die denn?
Boah, ich weiß es nicht. Aber bestimmt McFarlane hat auch ein Cover für Korn gezeichnet und so. Die waren da irgendwie ganz dicke... Aber ja, mir persönlich jetzt so in Retrospektive, wenn man diese Comics versucht zu lesen, die waren halt größtenteils auf dicke Eier machen. Also die Zeichnungen waren halt total filigran und viel, viel war drauf und viel Details und dann im Endeffekt war die Geschichte aber, sagen wir mal, sehr im Hintergrund. Und
jetzt, also stimmt, so haben wir die auch wahrgenommen. Es war von uns eher so, was gesehen?
Ja,
wie
voll
krass.
Ja, wie krass. Und dann nimmst du halt so später halt, wenn man das mit so einem zeichnerisch geschulteren Auge dann sich ansieht, dann denkt man so, okay, und wenn du die ganzen Details jetzt wegnimmst, dann ist das eine anatomisch total schiefe Zeichnung. Ist okay.
Aber Legionen der Hölle, ist das okay?
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich fand, McFarlane ist auf jeden Fall noch okayer als andere Kollegen seiner Zeit, die da Image gegründet haben. Also die haben den Image Comic Verlag gegründet. Und
ändert sich dein Blick?
Ja, sehr.
Wovon hängt das ab?
Naja, man selber versucht ja eben auch was dazu zu lernen. Und ich glaube, das Auge lernt dann einfach durch das, was es halt aufnimmt. Das geht mir aber genauso zum Beispiel bei Witzen. Also wenn ich halt... Also Humor, glaube ich, verändert sich zum Beispiel auch.
und dadurch, was man im Laufe der Zeit so mitbekommt und beschäftigt, naja, steigt man einfach mehr dahinter oder fängt unbewusst an zu analysieren und Sachen, die ich dann irgendwie, weiß ich nicht, als Kind lustig fand oder okay, die finde ich jetzt wieder lustig. In der Pubertät sind dann viele Sachen No-Go.
Das stimmt.
Und so ist das beim Zeichnen, glaube ich, auch. Also das Auge lernt, man selber entwickelt ja auch einen anderen Geschmack.
Bildest du dich da auch irgendwie gezielt weiter oder kommt das einfach durch die Arbeit an sich?
Ja, beides. Also momentan mache ich jetzt zum Beispiel gerade so eine, weil ich gerade warte auf einen Job, der irgendwie losgehen soll, mache ich gerade eine Zeichnung, eine Pin-Up-Zeichnung und da möchte ich halt Spaß dran haben, aber ich nutze das dann auch, um zu lernen. Und dann so, okay, hey, dann übe ich mit dieser Illustration mal Dreipunktperspektive und so ein lustiger.
Das ist eine Dreipunktperspektive.
Das ist, wenn du von zum Beispiel Vogelperspektive oder Froschperspektive, also ganz oben, von ganz oben gesehen oder von ganz unten, musst du die Perspektive anders aufbauen, als wenn du jetzt so eine Zentralperspektive hast. Ich weiß nicht, natürlich keine plakativen Bilder, wo man das überhaupt irgendwann mal sieht. Nee. Also es ist, ja, kann man sich bei Frosch- und Vogelperspektiven so das so vorstellen. Das ist ein bisschen knifflig, aber handwerklich zu meistern.
Hast du denn eigentlich, da sind wir ja schon mittendrin, hast du deinen Beruf eigentlich auch mal gelernt?
Ja, so wie man es halt in Deutschland lernen kann. Also ich glaube halt alle oder die meisten Comiczeichner hierzulande haben so dieselbe Geschichte. Man nimmt das, was man kriegen kann als Ausbildung. Das war bei mir jetzt zuerst Mediengestaltung, wo ich mich in der Berufsschule ganz furchtbar deplatziert gefunden habe. Aber dann gab es dieses duale Ausbildungssystem und dann gab es eben die Ausbildung im Trickfilmstudio dazu. Ah, und das hat mir dann natürlich irgendwie weitergeholfen.
Das heißt, du warst aber schon immer hier in Köln?
Genau.
Okay, das ist natürlich dann ein Vorteil, wenn man jetzt irgendwie im Ruhrgebiet sitzt. Da hast du jetzt nicht so viele Trickfilmbetriebe gehabt.
Also es gab mal irgendwie tatsächlich im Ruhrgebiet eines der größten Korruptions- und ins Wasser setzt.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Gar nicht. Nein, auch Köln ist von sowas total befreit. auf jeden Fall. Ja, die wollten hier so einen großen Moviepark, also in Bochum, glaube ich, einen Moviepark errichten. Jetzt aber nicht der Moviepark, den du als Vergnügungspark kennst, sondern so eine Art großes Filmstudio für Trickfilme. Und dann haben die da so viel Geld rein subventioniert und im Endeffekt ist diese Planung im Sande verlaufen und es war irgendwie nicht realistisch.
Wann war das denn?
Das ist so um 2099 rum, ging es auch darum, da gab es noch erstmal auch, da habe ich auch mal gearbeitet für Der kleine Eisbär, ein Trickfilmstudio, das da auch, glaube ich, in Essen oder Bochum situiert war und das war dann tatsächlich irgendwie da beim Moviepark in der Nähe.
Okay.
Also sie wollten da irgendwas aufbauen und mehr Details weiß ich aber nicht. Ja. Das würde ich irgendwie, glaube ich, scheiß erzählen.
Das war eh die Zeit der großen Korruptionsskandale im Ruhrgebiet. Ne? Wann war das denn? Das war in Recklinghausen, war das Tiefbauamt quasi geschlossen. In U-Haft.
Oha.
In Bochum. Genau, wie hieß denn der Koch hieß der? Staatsanwalt Koch.
Ja.
Der war damals überall im Ruhrgebiet. Das war echt keine schöne Zeit.
Ist ja rumgegangen.
Ja.
Also, yes, also der Korruptionsserie. Yes. Vielleicht passt das ja dazu.
Das passt. Das wird so in diesem Gesamtkontext gestanden haben. Und da hattest du aber schon klar bei deiner Ausbildung, dass du später mal Comics zeichnen willst. Das heißt, Klischeefrage, seit wann wusstest du das?
Seitdem ich 8 war.
Tatsächlich?
Also ja, für mich war das immer so, natürlich jetzt mit 8 Jahren, da denkt man jetzt noch nicht so konkret, so, das wird jetzt mein Beruf und ich kümmere mich am besten jetzt schon mal für die Eintragung in der Künstlersozialkasse. Sondern das ist halt so ein diffuses Bild, was man im Kopf hat. Und ich habe dann auch das einfach immer gemacht. Und am Ende der Schullaufbahn, wenn man sich diese Fragen stellen muss, was mache ich jetzt eigentlich, dann stand das für mich eigentlich nicht besonders lang zur Debatte. Also es gab irgendwie so die 5-Minuten-Idee, soll ich irgendwie vielleicht Italienisch studieren oder soll ich irgendwie Kunstgeschichte? Ja, weil wie packt man es denn an? Mhm. Die meisten gehen halt ein Designstudium, also habe ich mich dann erstmal dafür beworben, bin halt irgendwie, glaube ich, 5-6 Mal abgelehnt worden, okay, bis ich dann halt gemerkt habe, so, okay, hier stößt du an eine Wand und du musst langsam mal weiter. Und da hatte ich schon halt irgendwie diese Ausbildung oder das Praktikum im Trickfilmstudio gemacht. Und ja, darüber haben die halt vorgeschlagen, irgendwie, wie wäre es mit dieser Mediengestalter-Ausbildung.
Was haben deine Ellis gesagt? Also das ist ja jetzt nicht unbedingt der Beruf, ja, den man sich für ein Kind so wünscht, oder?
Ja, also die waren, also ich muss sagen, die haben mich immer so, was das Zeichnerische angeht, unterstützt. Aber ich glaube, in dem Moment nach der Schule, wo sie gemerkt haben, so, macht ernst, genau, waren sie halt, glaube ich, schon erstmal besorgt und dann irritiert und skeptisch. Mediengestaltung erschien ihnen dann aber schon auch als so handfeste Ausbildung. Ja. Ich meine jetzt mal, abgesehen davon, dass das ungefähr jeder Zweite in Köln irgendwie als nicht zielführende, irgendwo hinführende Ausbildung gemacht hat. Und ja, die Skepsis ist dann so, glaube ich, mit der Zeit gewichen, als sie halt gemerkt haben, so, ah, das führt irgendwo hin. Mhm. Und inzwischen sind sie auch voll, ja, begeistert und auch ein bisschen stolz, was natürlich erfreulich ist, weil das kenne ich auch anders von anderen Comiczeichnern. Mhm.
Die dann ihr Leben lang ihren Eltern sich erklären müssen.
Genau, oder wie halt, also ich glaube, Ralf Königs Eltern zum Beispiel sind immer noch skeptisch.
Echt?
Ja.
Okay.
Und Ralf König ist jetzt nun nicht so der...
Nee, Unbekannte
genau.
Vom Dorf.
Tschüss.
Tschüss.
Genau, und ich glaube, es gibt halt viele Eltern oder auch Generationen, weiß nicht, ob es davon abhängt oder so andere Lebensrealitäten, die verstehen nicht, was man da macht.
Mhm.
Also das ist dann einfach abstrakt.
So aber genau, weil ich finde, das ist aber, so wie ich das beobachte, ist es aber... Also bei mir ist zum Beispiel das Problem, ich erbringe eine Dienstleistung, die für die Generation meiner Großmutter zum Beispiel überhaupt nicht greifbar ist. Mhm. Wenn ich als Psychologe jetzt tätig bin.
Ja, das allein das Thema ist ja schon etwas.
Was auch immer der da macht, kann. So, ne?
Ja, genau.
Bei dir, du hast ja am Ende des Tages, hast du ja was Anfassbares eigentlich, oder?
Eigentlich, aber dann ist halt für viele, also wie gesagt, für meine Eltern nicht. Mhm. Das ist dann, die haben da keine Fragezeichen mehr, aber für viele, ist dann einfach nicht klar, wie verdient man denn damit Geld? Also das ist zwar da, aber was machst du da mit der Zeichnung? Also dafür bezahlen halt Leute Geld und so.
Ja, das ist tatsächlich, seit wann weißt du eigentlich, wie man damit Geld verdient? Weil ich kenne viele Leute, die gut zeichnen und die auch Sachen toll illustrieren und so, die aber mit ihrer Comic-zeichnenden Tätigkeit nicht ihr Geld machen, sondern die sind dann oft irgendwie Werbedesigner oder irgendwie sowas. Aber diesen Sprung, den du ja geschafft hast, offensichtlich, den machen viele, kriegen viele nicht hin.
Naja, man muss ehrlich sein, hundertprozentig leben tue ich von den Comics auch nicht.
Mhm.
Also es gibt auch immer diese Frage so, ja und, wie viel verdienst du jetzt mit meinem Webcomic? Und es war dann, für die meisten irgendwie total unglaublich, dass ich dann sage, so ja, noch nicht mal eine Nebeneinkunft pro Monat.
Mhm.
Das hat sich jetzt geändert dank Patreon. Also jetzt vorerst, das läuft ja jetzt erst seit 2 Monaten, aber das könnte halt irgendwie schon was Signifikantes bedeuten. Und ich bin ja jetzt auch dann bei Panini gelandet und das ist dann auch zum ersten Mal so handfest.
Ja, wie landet man bei Panini? Also ich habe ja hier dein Comic, der Hörer kann es nicht sehen, deswegen erzähle ich
es.
Ich habe hier dein Comic Sarah Burini, das Leben ist kein Ponyhof, erschienen bei Panini Books. Mhm. Ich gestehe ganz offen, bevor ich dieses Buch in den Händen hielt, war Panini für mich Fußballsammelbilder.
Natürlich, klar.
So. Also hast du eine Literaturagentin? Ist das in dem Bereich auch so? Oder lernt man dann in Köln, seid ihr ja andauernd auf Feiern und mit Bützchen und so und lernt da jemanden
genau,
kennen?
Genau, die ganzen Klüngel Sachen. Also tatsächlich ist es so, dass ich ja vorher beim kleineren Zwerchfell Verlag rausgekommen bin. Und Zwerchfell ist so eine Institution, die es jetzt auch schon seit 20 Jahren gibt, für Independent Comics in Deutschland. Und die haben, also mit denen bin ich halt auch schon seit über 10 Jahren in dieser Comic-Szene und wusel da rum und die haben irgendwann mal gesagt, so, ja, machen wir und voll gut und dann hat sich dieses Konzept, einen Webcomic zu drucken und dort zu veröffentlichen, tatsächlich auch sehr gut bei denen getragen. Also es war auch so ein bisschen neu Und die standen dann irgendwann in Kooperation mit Panini. Und Panini, muss man sagen, du kennst jetzt natürlich als Sammelbilder, Bildchenverlag, und so kennen es auch die meisten. Und was halt viele vielleicht außerhalb dieser Comic-Filter-Bubble nicht wissen, ist, dass die halt die meisten Lizenzen oder der größte Lizenznehmer sind, was irgendwie deutsche, was Superhelden-Comics angeht. Also sie haben sowohl die Lizenzen für DC, also für Marvel, als auch für andere amerikanische Verlage. Und ich nehme es an, ab und zu subventionieren sie damit eben auch so einheimische Produkte. Mhm. Und sie haben sich jetzt einfach auch mal umgeguckt und haben da bei Zwerchfell gesehen, okay, Zwerchfell hat irgendwie die Toten, ein Zombie-Comic, und dann nehmen wir den ins Programm. Und dann eben auch der Ponyhof. Und das, glaube ich, ist auch geschuldet, weil der Vertriebsleiter von Panini den Ponyhof schon länger liest.
Ah, okay.
Ja,
und der also, hat, okay.
Genau, und der hat das dann jetzt.
Ist so dieses Set. Gepackt. Hat das irgendeine Bedeutung?
Genau, eigentlich? Das ist für der Zwerch, das ist der Zwerchfell.
Was hätte ich mich schon mal gefragt, ob das hier einfach, aber okay, jetzt wo du das sagst. Ein überfahrenes
Set. Ja, klar.
Kann ja sein, keine Ahnung, nach Motto, du traust dich nicht, ein Set da einzubauen, haha.
Ja, genau, wer findet,
das geheime Set.
Wo ist Waldo oder so?
Genau.
Ja, der Zwerchfell bleibt in diesen Panini-Ausgaben quasi die Redaktion. Mhm. Und Panini ist dann der Herausgeber. So haben wir das dann gesettelt, weil ich die jetzt auch nicht so, naja, bei Zwerchfell ganz raus sein wollte. Und ich glaube, dass sie halt eben auch eine gute Redaktion machen.
Jetzt habe ich ja selber 2, 3 Bücher draußen, mhm, bei deutlich kleineren Verlagen, mhm, als Panini. Trotzdem weiß ich, davon wirst du keine Miete bezahlen können. Mhm. So, nicht mal im Entferntesten, vermute ich. Ich würde es dir gönnen. So, nee, aber ich weiß ja nicht, wie klein deine Wohnung ist, mhm, oder wie viel deine Gage war. Auf jeden Fall, ja. Machst du auch so Auftragszeichnungen für Wirtschaft, privat?
Ja, wie,
also
anders könnte ich nicht überleben.
Und ich frage einfach mal, was kann ja sein, dass jetzt irgendein Hörer sagt, ich hätte gerne von der Burini ein Plakat. Was ist das alles individuell aushandelbar, wie teuer du bist? Ja. Oder gibt es so eine Summe X, wo du sagst, Freunde, macht euch bitte mal klar, ich sitze da auch so, mhm, viel und so viel Stunden, mhm, dran. Bei aller Liebe, unter X Euro kann ich auf keinen, mhm, Fall.
Ja, ich glaube, dass im Endeffekt, ich weiß nicht, wie du deine Leistung berechnest, aber wahrscheinlich kann ich mir vorstellen.
Sehr dynamisch.
Ja, genau, eben. Das ist halt wirklich auch dynamisch und von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Und dann kann ich halt auch sagen, so ja, okay, wenn das jetzt hier ein Privatmensch ist, dann berechne ich ihm nicht dasselbe wie jetzt zum Beispiel gerade für Microsoft irgendwie Illustrationen. Okay. Ist irgendwie logisch, da will man dann realistisch bleiben und versucht auch ein bisschen was über Nutzungsrechte rauszubekommen. Das heißt, wenn man dann eben verabredet, ihr dürft das einmal benutzen oder zu, mhm, nur zu diesem Zwecke, aber wenn ihr zum Beispiel T-Shirts daraus macht, dann möchte ich irgendwie was neu berechnen. Also das mischt sich total wild von Privataufträgen bis hin zu halt für Agenturen. Und ganz regelmäßig mache ich halt irgendwie seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit für ein Kindermagazin halt einen zweiseitigen Comic pro Monat und Rätselillustrationen. Und das ist dann das, was auf jeden Fall so eine Grundbasis, mhm, schafft für irgendwie keine Panikanfälle, mhm, für den nächsten Monat.
Stichwort Nutzungsrechte. Mhm. Ich sehe unser Gespräch so ein bisschen in der Reihe. Ich rede viel mit Medientreibenden darüber, wie verdienen wir aktuell unser Geld, ja, wie können wir es in Zukunft verdienen.
Ich muss mehr Konzerte spielen.
Genau. Weil da Bandleute sagen dir wiederum, nicht die Konzerte sind das Entscheidende, sondern der Merch, den du dann verkaufst.
Ja.
Aber dazu mal passend, wie siehst du das, wenn jemand deine Webcomics nimmt und bei sich in eine PowerPoint-Präsentation einbastelt? Bist du dann sauer? Möchtest du irgendwie Kohle dann auch haben? Oder findest du das okay? Also wie ist
für
so dein...
Was ist denn die PowerPoint-Präsentation gedacht? Aha. Das wäre es, glaube ich. Also ich habe alle meine Webcomics jetzt im Ponyhof speziell unter Creative Commons.
Okay.
Das heißt, ich habe mich für diese Lizenz entschieden, dass du ohne... dass es kein Bearbeitungsrecht gibt und es unkommerziell sein soll. Mhm. Das heißt, man müsste halt in dem Fall klären, wie ist denn diese PowerPoint-Präsentation angelegt? Ist die zur Belustigung gedacht oder, also weiß ich nicht, eine private Firmenparty? Dann ist es was anderes, wenn du aber dann zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe hast und dafür Geld nimmst, dann würde es ja auch wieder in kommerziellen Bereich fallen. Also davon würde ich es halt abhängig machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand privat auf seinem Blog diesen Comic einbaut, dann ist das absolut erlaubt. Mhm. Muss ich, aber halt unter Namensnennung auch noch. Also da gibt es so bestimmte Bedingungen. Irgendwie unter Namensnennung und keine Bearbeitung. Also
Share, nee, nicht Share Alike, sondern CC bei, ja.
Das weißt du, glaube ich, besser als ich. Es gibt ja noch. Tu so. Okay, lässt sich alles nachlesen.
Genau, ja, das ist bei Wikipedia alles schön findbar. Da gibt es jetzt irgendwie auch nochmal diese 2.0, jetzt gibt es da, glaube ich, irgendwie 3.0.
Oh ja, das kann sein. CC-Sachen. Muss ich, glaube ich, auch nochmal ran.
Das heißt, du bist dann, wie viele Selbstständige, eigentlich auch eher so eine Kategorie Gesamtkunstwerk.
Wenn du das so sehen möchtest. Ja, ich meine, ich mache jetzt keine, sagen wir mal, Zeichnen ist der Schwerpunkt. Singen und Tanzen kann ich nicht, andere Dienstleistungen. Also das mischt sich dann, oder es findet halt alles drumherum statt. Also ich kann halt, ich gebe halt auch Workshops und bin dann halt auch so für Abende gebucht. Das hört sich jetzt an, als würde Ralf Lugner für den Wiener Opernball.
Nee, hey, bringst mir die Burini.
Ja, genau, die Kardashian hat wieder aufgezockt. Ja, nee.
Wäre das was für dich?
Nee.
Wiener Opernball mit Sarah Burini?
Ich weiß nicht, was man da macht, ehrlich gesagt.
Ich habe gehört, man tanzt so gut wie gar nicht.
Also das
und es soll nur laut sein, hat mir jemand gesagt, der mal da war. Es ist also nur
das
laut.
Das sind so Sehen und Sehen, Sehen und
genau.
Sehen.
Genau, aber das ist, so habe ich gehört, die österreichischen Zuhörer mögen es mir vergeben, ich habe gehört, dass es aber ein Sehen und Gesehen werden, das aber nicht Top-Liga ist.
Ja, also das bekommst du halt vor, weil
genau, wenn
gesagt,
du in Österreich wirklich Top-Liga bist, dann bist du nicht mehr da. Das ist so der, ne? Der so
das macht aber auch Sinn, weil wenn du irgendwann mal Top-Liga bist, dann schert es dich doch nicht irgendwie, ob du noch gesehen wirst oder
dann,
sowas.
Genau.
Ja. Ja,
dann so brauchst du auch nicht irgendwie das Blitzlichtgewitter, dann hast du halt. Ne? Genau, ganz im Gegenteil.
Ja, ja, auf jeden Fall, da ist das halt so gemischt.
Was glaubst du denn, warum mögen die Leute deine Comics? Also ich kenne primär, muss ich sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Mhm. Ich mag das. Sonst wäre ich heute nicht hier, weil ich ja kein Geld kriege für unsere Reportage hier oder für unser Interview. Das heißt, ich mache die Sachen, auf die ich Bock habe.
Okay.
Was glaubst du, mögen die Leute daran?
Eigentlich ist das ja eine Frage, die ich dir stellen sollte.
Ja, ich weiß, das stelle ich sie ja.
Oh, raffiniert. Einfach den Ball zurückwerfen. Also ich glaube, dass es ziemlich eingänglich ist, weil ich weiß, dass es Comics schwerer haben im Internet, die halt länger sind. Also ich glaube, das Format, also zumindest hier in Deutschland.
Ja, ich will die gerade. Ich glaube, ich lese nur deinen Comic. Tatsächlich im Internet.
Es gibt so vieles. Es gibt so vieles.
Ja, bestimmt, aber.
Ja, also ich glaube halt so dieses Kurzformat funktioniert im Netz ganz gut. Dann, naja, bemühe ich mich halt.
Entschuldige, stimmt gar nicht. Ich Route und
ja, ja,
nicht
okay.
Lustig, klar.
Ja, gut. Auch, okay.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, die kennst du bestimmt.
Genau, also
es Sauer, sind auch irgendwie Route. Gute Freunde und auf jeden Fall auch gute Ratgeber. Und ich glaube, es ist bunt, es ist eingängig, man kann es verstehen, hilft schon mal mit dem Versuch, irgendwie witzig zu sein. Es ist halt sowas, was man konsumieren kann und es einem nicht Unmengen an Zeit kostet. Denn wir Comiczeichner, also Webcomiczeichner, wissen alle, dass die besten Klickzahlen erreicht werden während regulärer Arbeitszeiten. Natürlich. Ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann natürlich auch sagen, wie wunderschön es gezeichnet ist und wie absolut dramaturgisch perfekt. Aber das würde ich nie machen, weil dazu bin ich zu selbstkritisch. Also zum Beispiel hier der erste Band.
Ja.
Das ist ja ein Reprint. Das ist alles schon mal irgendwie gedruckt worden und ich musste alle Strips nochmal irgendwie vorbereiten und dann alle Strips nochmal durch und dann für den Reprint nochmal. Das sind Sachen von 2009 und ich kann es nicht mehr sehen.
Okay.
Also ich kann es nicht mehr sehen und ich kann auch die ganzen Fehler nicht mehr sehen. Am Anfang hatte die Figur ja auch irgendwie drei Finger, also so vier Finger, so Simpsons-mäßig. sie dann
ab. Ach hier, und,
genau. Genau, das ist so ein Ding.
Und wie spät hat die 5?
Genau, das fällt gar nicht so auf. Es fällt dann halt wahrscheinlich nur mir auf, aber das sind so Sachen, wenn ich die Strips
auch mal. Sache.
Wenn ich die nochmal durchgehe, dann denke ich halt so, oh Gott, wie konntest du das jemals nur so zeichnen? Und naja, das gehört aber dazu. Also ich kenne keinen Zeichner, der Strips von vor 5 Jahren anguckt und sagt, ja super, da habe ich ja schon toll gezeichnet.
Was ich tatsächlich mag an deinem Comic, also an diesem Comic jetzt, ist, dass du das Gefühl erzeugst, man würde hier tatsächlich eine Person kennenlernen. Also natürlich bilde ich mir jetzt nicht ein, dass du mit einem, obwohl vielleicht ja doch, mit so einem mexikanischen Pilz, einem Elefanten und einem Pony zusammen wohnst. Das glaube ich an sich nicht. Aber ich habe dann immer so, gerade als Selbstständiger, das Gefühl, da ist eine sehr echte Figur entstanden. Und du ahnst die nächste Frage, die jeder schon jetzt stellen muss. Wie seid ihr beide denn so miteinander? Also wie viel bist du sie und sie du?
Das ist tatsächlich trickreich, weil ich hatte vor dem Ponyhof eine Reihe, es gab quasi so einen Vorponyhof und da hieß die Figur auch nicht Sarah, sondern die ist anders und war aber dann doch irgendwie so sehr nah an mir dran.
Yeah.
Und dann dachte ich mir so, ach, das ist doch eigentlich auch irgendwie Quatsch, also dann kann ich sie doch gleich irgendwie Sarah nennen und dann mache ich da irgendwie was Autobiografisches dran und dann raus und dann... Also so semi-autobiografisch mit so fantastischem oder magischem Realismus. Ja. Und inzwischen ist es aber so, dass es auch genauso viel Unterschiede wieder gibt. Also es ist dann auch nicht ich. Mhm. Es gibt halt Leute, die... es gibt halt Strips, die sind total 1:1 quasi Wirklichkeit, Realität bisschen überzogen. Dann gibt's andere, fieserweise, die sind nicht real. Also ich habe zum Beispiel auch mal ganz viele süße Mails bekommen zum Thema, ich soll mich nicht so von Online-Dating runterkriegen lassen und ich habe halt noch nie ein Online-Dating gemacht.
Okay, also halt nur in meinem Comic. Finde ich spannend, weil den Part fand ich auch sehr echt wirkend.
Ja, war aber dann nicht und ich lüge halt schon gnadenlos rum und ich gebe zu, dass es halt viele Leute dann manchmal einfach unmöglich wird, das so zu unterscheiden. Also am besten halt nicht annehmen, dass ich die Sachen da so erlebe, wie ich's vorgebe.
Ist das so eine Romanfigur, so wie ich das von Schriftstellern kenne, dass die sagen, ab und zu macht diese Sarah einfach Sachen, die macht die halt und dann muss ich die halt so dann auch zeichnen, wie sie die macht?
Schon. Also so in, komplett mit den anderen Figuren auch. Das ist dann schon so, wenn ich die Augen zumache und mir die Strips ausdenke, dass die Figuren dann, also die Charaktere irgendwie so in mir drin sind, dass sie auf einmal selbstständig handeln.
Mhm.
Und dann versuche ich das halt irgendwie so in die Form zu bringen, so dass es halt ein Strip wird. Ja,
also. Du sagst gerade, wenn du die Augen zumachst, das finde ich jetzt tatsächlich spannend. Siehst du das dann in Farben? Siehst du das in Zeichnungen? Siehst du das als Realfilm? Also wie siehst
Realfilm
du
nicht.
Deine Figuren?
Also schon eher in Zeichnungen. Es ist ja immer schwierig, so ein Gedankenbild, so ein diffuses irgendwie konkret zu machen. Aber real ist es nicht. Ich denke tatsächlich eher so an die Worte. Und dann sind dann so einzelne so Sachen wie der Blick vom Elefanten oder so, dass der jetzt so und so aussehen wird. Das taucht dann so punktuell auf. Aber nicht jetzt irgendwie ein Realfilm oder dass ich mir vorstelle, ich erlebe das jetzt real.
Okay.
Also schon die bunte Kaugummi-Welt.
Wie oft musst du durch so einen Comic, obwohl gar nichts in deinem Kopf ist?
ich mache den ja einmal in der Woche. Also meinst du, wie oft ich mich dann so hinsetze zum Überlegen?
Nee, wie oft du eine Woche hast, wo du denkst, das wird nichts. Das wird nichts.
Jede Woche. Auf jeden Fall. Also jede Woche immer wieder. Und als ich den 2-mal in der Woche gemacht habe, habe ich dann sogar noch, noch stärker so ein Stressgefühl gehabt. Vor allen Dingen, es gibt ja einfach auch Phasen, da fühlt man sich irgendwie deprimiert oder so. Und dann so, oh super, jetzt denke ich mir was Lustiges aus. Da bin ich halt voll in Stimmung für. Hab mir aber irgendwie dann... Ja klar. Also ich habe mir halt vorgenommen, so, nee, ich ziehe das jetzt durch. Und dann wird dieser Gag vielleicht halt nicht so toll. Aber dafür kommt nächste Woche dann schon wieder der nächste. Und inzwischen habe ich dann auch so ein bisschen Vertrauen, dass das halt trotzdem irgendwas wird.
Merken die Leser das?
Ich habe das Gefühl, ja. Also gibt dann so Phasen, da jetzt so kurz bevor ich irgendwie das von zweimal wöchentlich auf einmal wöchentlich gesetzt habe, da war ich selber irgendwie auch unzufrieden, weil ich fühlte mich wie so ein Hamsterrad. Ich glaube, das hat man gemerkt. Und ich glaube, Leser haben das auch gemerkt.
Wie viele Leute seid ihr hier?
Lorna, ich wusste es mal auswendig. Julia, Maria, 5, 6, 7 oder 8 oder so. Sind aber nicht immer alle da, die faulen Säcke. Also ich bin auch sehr nicht da. Oder auch öfters mal nicht da. Ja, wir hatten noch mal mehr von so jungen, aufstrebenden Drehbuchautoren, die meinten, dass sie hier auch ihre Projekte jenseits vom Reality-TV-Arbeitsalltag schaffen konnten. Haben sie aber nicht, weil sie irgendwie tatsächlich zu viel in der Arbeitsmühle waren. Die waren einmal da in einem halben Jahr.
Krass.
Ein bisschen schade. Das ist halt ein weiterer Comiczeichner, das Buch. Wie laut im Lichtmaschine.
Es wird mir langsam erst so klar, in Köln habt ihr tatsächlich so eine ganz eigene Welt, ne? Was das angeht. Entschuldigung. Alles gut, alles sicher.
Das ist immer so der Gesprächs Unterbrecher. Ruhe, Milchmonster. Hier, bitte
schön. Wie lange willst du denn zeichnen müssen?
Das weiß ich ja, also ich kann ja nicht so voraussehen, wie lange ich das kann, aber ich würde sehr gerne, habe nur so ein bisschen Angst, weil meine Mutter hat Arthritis und meine Großmutter auch, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bekomme, ist sehr groß.
Hat sich was mit der Ernährung zu tun? Ist das so? Ich habe keine Ahnung.
Ja, die haben beide, also wir haben so ein Familienphänomen mit Haut und Knochen und meine Oma, die hatte immer so ganz, ganz dicke Finger und meine Mutter bekommt die jetzt auch.
Ja.
Wird tricky, aber dann werde ich, also ich habe auch von diesen Leuten gehört im Zweiten Weltkrieg, die dann mit dem Mund gemalt haben. Also irgendwas fällt mir schon ein.
Phil Collins, ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der hat ja auch eine schwere, der kann die Finger nicht mehr hier.
Also ich verwechsel mal Arthritis und Arthrose.
Also der hat irgendwas, wo er die Finger halt nicht mehr richtig beugen kann.
Ja, das ist
der
das,
hat was zuletzt hat. Sich die jetzt so Sticks sich quasi dann quasi festgemacht und dann damit er weiter noch trommeln kann.
Gar nicht so eine schlechte ganz spannend. Idee.
Das ist natürlich eine ganz andere Art der Fidelität bei einem Schlagzeugspieler als jetzt bei dir als Zeichnerin.
Aber, ach ja, ich meine, da bringt es sich jetzt auch nichts irgendwie unglücklich zu machen mit. Das wird dann so sein oder wird dann nicht so sein und dann werde ich mich dann damit beschäftigen.
Damit beschäftigen, um das mal als Stichwort zu nutzen. Du hast dich ja im letzten Jahr auch ein bisschen damit beschäftigt, dass das Klima in Deutschland kälter geworden ist, was ja Multikulturalität angeht. Mhm. Na, du hast ja italienische Wurzeln, wie man heute so sagt, weil deine Eltern sind, glaube ich, oder deine...
Mein Vater und meine Mutter ist auch aus... Sie wird mich wieder hauen. Ausländerin, sie kommt nicht aus Bayern.
Oh, okay, das ist also eigentlich das Krassere.
Ja, genau, aber es überwiegt der katholische gemeinsame Nenner.
So mittel. Und du hast ja auch sogar deine letzte Zeichnung, oder nicht eine letzte Zeichnung, Blödsinn, die letzte Webcomic aus 2014 war dann ja auch Pegida gewidmet.
Ja, genau.
Stimmt, ja. Wieso war dir das wichtig, da was zu sagen? Du hast diesen mehrsprachigen Brief an Herrn Seehofer mit unterschrieben, dass wir alle zu Hause reden können.
Du bist auch schuld.
Dürfen. Ja, ich bin schuld. Das ist richtig. Aber wieso machst du denn mit? Nur weil ich frag?
Jetzt hast du mich ertappt. Ich bin so ein Mitläufer. Ich habe mir schon jetzt nie so den Anspruch gesetzt, ich mache jetzt einen politischen Comic. Mhm. Weil das finde ich tierisch schwierig und ich bin, glaube ich, jemand, der irgendwie zu viel immer sich verschiedene Meinungen anhört und sich schwer für eine Position entscheiden kann. Aber das bedeutet halt nicht, dass ich irgendwie so unpolitisch bin. Mhm. Also mir gehen dann bestimmte Themen schon nahe und das mit Pegida war halt dann doch auf einmal so ein Phänomen, was ich ganz, ganz schrecklich fand. Und natürlich ist es dann auch so, wenn man irgendwie einen wöchentlichen Comic macht, manche machen ja auch einen täglichen, und sucht dann immer nach tagesaktuellen oder zumindest aktuellen Bezügen, so wenn man halt wie auf Ideensuche ist. Und manchmal komme ich halt nicht um das Thema drumherum, was sich in meinem Kopf gerade irgendwie so abspielt. Also das ging ja auch im Netz irgendwie ganz gewaltig ab und eben dann auf der Straße, und in Köln hatten wir dann noch dieses komische Hooligan-Treffen.
Ach, was den ganzen Gläser-Sache hatte ich hier, genau, stimmt.
Das ging irgendwie dem so ein bisschen voraus.
Ja, ja.
Und das war dann auf einmal so, was? Also ich habe mich jetzt noch nie hier in Köln irgendwie mit Hooligans beschäftigt. Ja, gut, ich gehe auch nicht zum Fußball. Aber dieses Thema Rechtsradikalismus, das war jetzt dann etwas, das passiert dann vielleicht in komischen Randgebieten mal. Aber auf einmal war es halt wieder da und auch wieder in so einem komischen Gewand. Und die meisten Leute das dann auch schon wieder, nicht die meisten, also viele Leute das dann auch schon gar nicht mehr erkennen. Also alle haben sie gesagt, wir sind keine Nazis. Okay, dann sind sie auch keine.
Genau.
Und das ärgert mich maßlos. Also das ist für mich irgendwie nicht so erträglich, zumal ich halt auch noch so Kind der 90er bin und diese ganzen Brandanschläge, also war ja auch dann in Rostock, ja, in Mölln, Solingen, ne? Dann irgendwie in Lichtenhagen und so. Und da war dann eine ganz komische, also damals als Kind habe ich das auch schon als komische Stimmung empfunden, das dann irgendwie schon so rübergeschwappt, auch wenn ich dann vieles nicht so in Zusammenhängen begriffen habe.
Wie lange bist du noch dort?
Du bist, glaube ich, 5 Tage, hat das letztens gesehen bei deiner Dis, okay. 5 Tage älter als ich.
Ah, also okay.
Also auch 79.
Okay. Ja, dann haben wir ähnliche, oder zumindest dieselbe Sachen erlebt von der Zeitgeschichte.
Genau, her. So vom Kosmos her. Ja, und das jetzt irgendwie so wiederkommen zu sehen in so einer, naja, wieder anderen und neuen Facette, das war es mir wert, das dann irgendwie dann doch mal irgendwie was dazu zu sagen.
Und hast dafür dann ja auch direkt auch ein, zwei böse Kommentare gekriegt, ne?
Ja, also ich muss sagen, dafür, dass ich den Comic schon so lange mache und dann irgendwie so, naja, paar Leser eben gesammelt habe durch die Jahre, ging's noch. Also es gibt Leute, die haben wahrscheinlich noch viel bösere Kommentare bekommen. Und ich habe das auch bei anderen Comiczeichnern erlebt, was da abging auf den Facebook-Wänden. Und hab mir auch die, ich weiß nicht, ob du die Fuchskind kennst, das ist auch eine Comiczeichnerin, die ganz viel so zum Thema Autismus macht. Das ist wirklich ein total... Also die beschäftigt sich auch so mit MMS.
Ist die auf Twitter?
Ja, genau.
Wie heißt die?
Fuchskind.
Da heißt die Fuchskind?
Genau. Also total liebe, nette und...
Dann kenne ich die nur aus dem Umfeld von Denise Linke.
Genau. Sie macht fürs Nummernmagazin, genau. Macht sie da irgendwie Comics. Und die hatte da auch bloß mal einen Cartoon gemacht, irgendwie so nach Charlie Hebdo mit Geiern, die irgendwie auf dem, glaube ich, Grabmal von Charlie Hebdo sitzen, und die Geier hatten dann so Namen wie AfD und Pegida und so. Und boah, das ging ab. Das ging halt ab bei der, und sie schrieb mir halt irgendwann in der Privatnachricht so, ich weiß nicht, die Leute wollen immer alle mit mir diskutieren und ich muss doch jetzt ins Bett. Und ich so, geh ins Bett, du musst nicht irgendwie mit so Trollleuten irgendwie nicht rechtfertigen. Und sie so, ja, ich verstehe auch gar nicht, ich gebe ein Argument. Und sie gehen überhaupt nicht darauf ein, sondern springen schon wieder zu was anderem. Und ich so, ja.
So sind sie, ne?
Genau, und sie kannte das halt schon irgendwie von MMS-Verfechtern, diese Magical Mineral Solution, die irgendwie
auch. Die Gott sei Dank jetzt ja erstmal nicht verboten, aber nicht mehr verkauft werden darf so, ne? In Deutschland.
Ja, genau, irgendwas ist passiert.
Das Gesundheitsministerium, das geändert.
Naja, und auf jeden Fall. Dann gab es auch, glaube ich, noch Ulkbär, der Falk hat irgendwie, also auch ein Kollege, was auf seiner Facebook-Wall geschrieben, dass er sich deutlich irgendwie distanziert. Und auf Facebook an und für sich ging es halt ab bei Leuten, wo man dachte so, hey, Moment mal, ich hätte nicht gedacht, dass du so denkst. Das war es mir halt dann eben auch wert, dann da was zu machen.
Haben wir das alle unterschätzt? Ich habe das in meinem Umfeld gemerkt, bei Leuten, die ich als humanistisch eingeschätzt habe.
Ja, das habe ich ja mitbekommen.
Sehr rassistische Sachen passiert sind teilweise. Haben wir alle das unterschätzt? Haben wir geglaubt, dass man aus Rostock, aus Mölln gelernt hat und dass wir an einem anderen Punkt sind gesamtgesellschaftlich und haben uns einfach alle vertan?
Also ich glaube nicht, also unterschätzt nicht, aber natürlich, wenn es passiert, dann ist man trotzdem erstmal konsterniert. Mhm. Mein Geschichtslehrer, der hatte irgendwie mir, der war sonst sehr dröge, hatte aber einmal ein tolles Experiment gemacht in der Klasse. Das war schon in der Oberstufe. Und da wurde mir das eben dann auch klar, dass man das nie unterschätzen darf. Der hatte dann irgendwie, Thema war Nationalsozialismus, natürlich in der Oberstufe alle schon so tausendmal gemacht. Mhm. Und er hatte dann einen Schüler nach vorne geholt und da irgendwie von BAP Reichskristallnacht gerade hatten wir irgendwie einen Text vor uns liegen, sollten das durchnehmen. Und Marlo hatte dann irgendwie Quatsch gemacht in der Klasse und der Lehrer hatte ihn dann so ermahnt, so, was soll das? Warum passt du hier nicht auf? Du musst mitsingen. Was weißt du denn, ob deine Großeltern da nicht auch was mit zu tun hatten? Und so respektlos. Und das ging dann halt so weiter, eskalierte und er holte ihn dann so nach vorne. Und dann so, du singst jetzt hier neben mir, stellst du dich hin und singst dieses Lied. Und naja, alle waren so total irritiert, aber die meisten haben dann doch weiter irgendwie so dann auch so gesungen. Und dann eine hat sich nochmal gemeldet und meinte halt so, ich finde, sie sind da ein bisschen hart jetzt irgendwie so, ihn da so rauszupicken. Nein, das sind auch seine Großeltern, die da mitgemacht haben könnten und er muss sich das dem bewusst werden. Und ja, irgendwann guckte mich dann halt so Schulfreundin an, wir hatten vorher nicht gesprochen, meinte so, sollen wir gehen? Und ich so, jupp. In dem Moment, wo wir halt gehen wollten, der Geschichtslehrer so, halt, das war ein Experiment.
Okay, ja.
Ja, stellte sich raus, ein anderer Schüler, der auf Toilette gegangen ist, war auch schon längst zum Rektor unterwegs. Der Lehrer musste das dann nachher erklären. Es war dann halt einfach so ein Experiment, um zu zeigen, fällt euch das überhaupt auf, wenn jemand irgendwie so als schwarzes Schaf rausgepickt wird und dann irgendwie so eine quasi Tortur, also so eine unfaire Situation durchleben muss, würdet ihr dann was sagen? Und das ist dann so den meisten einfach, also die meisten war es sehr unangenehm.
Ja.
Natürlich, weil sie haben halt nichts gesagt, sie konnten das nicht einschätzen oder waren halt perplex. Und da tatsächlich habe ich dann da irgendwie was draus mitgenommen und gedacht, so ja stimmt, du musst es halt einfach nur irgendwie in einer anderen Farbe anmalen und schon erkennt man es nicht mehr.
Was du das gesagt hast, ne? Wenn der Faschismus nach Amerika kommt, dann trägt er ein Kreuz und ist in eine Flagge gehüllt.
Ja, ja? So ungefähr. Also
und, ich finde, ähnliche Tendenzen haben wir in Deutschland immer wieder. Mhm. Mit anderen Vorzeichen. Bei uns ich ist glaube, nicht das Kreuz und die Flagge, sondern eher so dieses, was mich ja umtreibt, so dieses, das ist aber doch gesund. Und das musst du aber doch dann leben. Das ist doch für alle am besten. Mhm. Und wenn jeder das so und so macht, dann wird es doch allen am besten gehen. Nur mir eigentlich nicht. Ja. Mhm. Und dann kommt so dieses, finde ich, ganz schnell dieses Gemeinnutz geht vor Eigennutz-Ding durch. Mhm. Mit seiner ganzen Pervertie.
Ne? Ja, ich glaube, man hat es, vielleicht ist es dann auch noch so, ich kenne das in der Generation unserer Eltern, vielleicht noch ein kleines bisschen davor, dieses 50er-Jahre-Glück, so mach ja nichts anderes. Es gibt ja auch diese Heinz-Rühmann-Filme, wo dann am Ende das Fazit ist so, was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Ich möchte, dass genauso wieder alles wird wie im letzten Jahr. Dass alles bleibt, wie es ist. So, ja, nie ausbrechen, nicht irgendwie was wagen und riskieren. Aber ja, also ich glaube, den Leuten fällt es halt manchmal, also was mich stört, ist dieses, man wird es ja noch sagen dürfen, Ding, was irgendwie so populär geworden ist in den letzten Jahren. So, weil, so, hey, ihr dürftet alles immer sagen, es ist halt nur Kacke.
Genau, ich muss mir nicht alles an. Genau, das ist, finde ich, genau der Punkt. Ne? Also, man muss ja alles sagen dürfen, wird ja oft verwechselt mit, du musst alles stehen lassen, was ich sage.
Ja, genau.
Und das ist natürlich Unsinn. Wenn jemand natürlich kann jeder Bullshit von sich geben und muss ich auch sagen dürfen.
Ja. Und es sind natürlich halt auch viele Political Correctness Genervte. Ich meine, es gibt immer Extreme bei einem einen und bei der anderen Seite. Das ist natürlich schon wahr, aber dass man jetzt irgendwie denkt, man kann irgendwie einfach glattweg rassistische Äußerungen machen und dann soll der andere da eben dann nichts mehr zu sagen oder wie soll das dann, also ja, und dann werdet ihr halt kritisiert, dann, dann wird das nun auch passieren und das nervt mich halt dann
doch. Fühlst du dich unwohl als Deutsch-Italienerin?
Nee, aber ich habe schon gemerkt, dass es auf einmal wieder so ein Thema wird. Mhm. Ich glaube, krasser ist es halt schon so mit, wenn du jetzt Moslem bist, dann fühlst du dich echt unwohl. Mhm. Also ich habe mich letztens noch mit einer Freundin getroffen und die ist halb, also die ist Tunesierin und die ist jetzt aus Tunis mit ihrer Familie wieder weggezogen im Laufe des arabischen Frühlings, als sie gemerkt hat, so, oh Kacke, hier kommen gerade die Moslembrüder. Okay. Und auf einmal konnte sie sich anhören, ja, ihr seid ja gar keine richtigen Moslems. Mhm. Du trägst ja kein Kopftuch, du bist nicht gläubig genug. Dann merkte sie, oh Gott, das wird jetzt irgendwie ein schwieriges Klima. Kam dann wieder zurück nach Köln. Und dann ist halt so eine Scheiße, mit der du dich auseinandersetzen musst wie Pegida. Genau, und ich glaube, da, also, das ist dann, das wäre, glaube ich, noch krasser, wenn ich Moslem wäre oder irgendwie aus einem arabischen Land. Glaube, da das wäre schon ein mulmigeres Gefühl dann.
Was ja, aber schon wenn man die Unterschiedlichkeit deutlicher sieht, ne?
Also, ich hatte halt als Kind das Gefühl, dass es nicht irgendwie so das Ding, also da sind halt türkische Schulfreunde, die machen Ramadan, dann haben sie die Hände orange und dann ist das halt so auch ein bisschen spannend, so, oh, was macht ihr, was machen wir? Kann aber auch ein totaler Trugschluss sein, weil es ja eben in den 90ern diese Brandanschläge gab und man einfach nur als Kind das vielleicht anders gesehen hat und das Klima drumherum war aber da schon angespannt. Also keine Ahnung.
Ich komme aus einem Stadtteil, wo sehr viele Migranten waren, deswegen kann ich das nicht so für mich beantworten. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass in der Grundschule, dass ich da von Deutschen öfter auf Polnisch sprechen angesprochen wurde, als dann lange Zeit in den 90ern. Da war das ganz lange überhaupt kein Thema. Da galten wir Polen aber auch, ich denke, bei den Italienern ist es ähnlich, als die guten Ausländer.
Ja, so, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst.
Genau. So, und ich merke jetzt langsam, dass es ab und zu anders ist. Mhm. Dass wieder so dieses, also wir Polen dann halt so, ne, osteuropäische Banden, da gehören die Polen ja bestimmt alle zu, die nur in unser Sozialsystem
einfallen. Genau, wie die Südländer alle Sozialschmarotzer, also so Schmarotzer und faul sind.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch schon, also diese ganze Wirtschaftskrise mit Euro-Aufspaltung, da sind dann auf einmal wieder so Ressentiments, die man eigentlich aus imperialistischen Zeiten noch kennt, wieder da. Also so ganz diese platten Klischees halt einfach so. Südländer sind fauler, die Polen, denen kann man nicht trauen, die klauen Autos, die ganzen Rumänen und so, kannst ja eh vergessen, das Pack. Das sind dann diese ganzen echt uralten Klischees, wo ich halt dann
die haben so quasi geschlummert.
Genau, und die haben...
Das gewartet, dass die Sterne günstig stehen.
Genau, und im Zuge von Krisen und wer in Europa ist eigentlich schuld, kommt das dann wieder so hochgespült.
Ich überlege gerade, ob wir irgendwie versöhnlicher enden.
Ja, das
sollte mir fällt das im Moment schwer, muss ich ehrlich sagen. Also mich beschäftigen diese Themen sehr viel, dass es mir momentan schwerfällt, versöhnlich zu enden. Jetzt gucke ich auch noch gerade auf eine Karte von Captain Berlin versus Hitler.
Ja, aber ja, also.
Ja, gab es den wirklich? Ist das echt? Gab's das?
Das ist, ich weiß nicht, ob du Jörg Butgereit kennst.
Nein.
Das ist so ein 80er, 90er Jahren, so der Splatter-Film-Underground-Regisseur.
Okay.
Der Nekromann, oh Gott, jetzt habe ich seine Filme vergessen. Auf jeden Fall hat er sich einen Namen gemacht und jetzt ist er halt so Hörspiel- und Theaterproduzent und hat halt aber immer wieder so eine Comic-Affinität.
Okay.
Und er hat halt eben diesen Captain Berlin ins Leben gerufen. Und es gibt ja diese alten Propaganda-Comics auch aus den Vereinigten Staaten, wo dann eben auch Captain America Hitler eine Kopfnuss verpasst. Ja, und ich glaube, daran hat er sich dann orientiert. Und
Private Snafu nutze ich in meinen Vorlesungen immer. Kennst du den?
Das ist das Englische.
Genau, und da gab es eben diesen Befreiten, der dann erklärt hat, wie man am besten Infos weitergibt von der Front an den Generalstab, ohne dass Infos verloren gehen.
Und wie geht das?
Das ist ein Psychologengeheimnis, das darf ich leider nicht verraten, sonst müsste ich euch töten oder Geld dafür nehmen. Zum einen.
So ähnlich wie Zauber.
Genau.
Zaubertricks.
Na, es geht über flache Hierarchien, das ist der Trick.
Aha, okay.
Und du hattest damals Leute wie General Patton, der das dadurch durchbrochen hat, dass er, was völlig hirnrissig eigentlich ist als General, die Truppe von vorne geführt hat. Also Patton war vorne bei der kämpfenden Truppe.
Ach so.
Was völliger Mumpitz ist, weil wenn der erschossen
das
worden
ist
wäre.
Führungslos.
Aber richtig führungslos. Aber Patton hat halt gesagt, ich lasse mich halt nicht erschießen.
Okay. Ja gut, ja, also, wenn jeder das so denken würde im Krieg. Das ist eine einfache Sache. Eigentlich voll die Idee. Krasse Patentierung.
Wann kriegen wir denn, oder wann
Standardfragen im Interview. Mhm. Was sind denn deine nächsten Projekte, auf die wir uns freuen dürfen?
Du, Sebastian, das kommt mir ganz günstig, dass du das jetzt sagst, weil rund, glaube ich, schon in einem Monat erscheint schon der zweite Band von dem Reprint. Das heißt, mit dem Ponyhof geht es jetzt erstmal mit der 2 weiter. Mhm. Den Webcomic, den mache ich jetzt auch noch regelmäßig. Und an konkreten anderen Projekten sitze ich halt immer wieder mal. Aber das ist halt so, wie man so schön sagt, in der Entwicklungshölle. Das heißt, ich weiß nicht, wann und ob und wie da konkret was draus wird. Aber es soll auch noch was anderes geben.
Hast du mal, das ist noch meine vorletzte Frage, hast du eigentlich mal Nutella angefragt, ob wir die sponsoren wollen?
Habe ich das vielleicht mal in der Frühzeit? Ich glaube, ich habe an Ferrero eine Anfrage gestellt. Aber ich glaube, das ist nicht...
Kam nichts zurück?
Für die. Nee, okay. Es ist, glaube ich, irgendwie so unter ferner Liefen. Und warum sollen die mich dann irgendwie sponsern, wenn ich es ja auch so mache?
So. Ja, merkst du selber, ne?
Ja, ja, genau. Mhm.
Eigentlich magst du doch Nusspli, liebe Aldi-Zuhörer an der Stelle.
Ich kann die vielleicht versuchen, Nusspli und Nutella gegeneinander auszuspielen.
Ich liebe ja Schokomack. Kennst du dieses Schokomack-Zeug?
Ja.
Dieses Weiß, Weiße und dann auch...
Aber ewig Schoko. Nicht gesehen. Ja.
Kriegst du im Rewe. Es ist so.
Ich versuche ja ein bisschen loszukommen.
Süßer als Nutella.
Oh.
Das ist das Geile daran.
Ich versuche ein bisschen davon loszukommen.
So. Wenn wir jetzt einen Hörer haben, der überhaupt nichts mit dieser ganzen Comic-Welt am Hut hat und der sich jetzt deine Sachen anguckt und sagt, ach ja, das ist ja ganz amüsant. Wen empfiehlt denn Sarah Burini? Wen sollte man, wer wird viel zu wenig im Netz geklickt?
1000 Trillionen.
Und all die anderen Kollegen, die du jetzt nicht benennst, sind sauer, dass du sie gerade nicht benennst.
Auf jeden Fall, das ist ein Problem.
Also Ralf Rute, Joscha Sauer brauchst du nicht benennen, die kennst du.
Genau, die kennt wirklich jetzt auch mal jeder. Der Mario Bühling von Katzenfutter Genie Spritzer.
Ja. Aha, natürlich.
Natürlich. Der wohnte bis vor kurzem auch noch in Essen, also ist fast sogar ein Ruhrgebietstyp.
Oh.
Ja. Boah, also da gibt's so viele. Der David Malambre, der macht Demolition Squad und der macht öfters mal Comics zum Thema Computerspiele. So viele andere. Ja, die Fuchskind auf jeden Fall, die ist auch immer sehr, sehr charmant und macht auch pointierte Cartoons ab und an. Ich glaube auch fuchskind.de ist, glaube ich, einfach ihre Domain. Verzeiht mir.
Ja. Wenn sie hat euch alle anderen ganz bewusst nicht genannt. Alle, die jetzt nicht genannt wurden.
Briefe bitte hier an das Management.
An burini@ponyhof.
Was ergänzen sich jetzt denn?
Genau. Was ja ganz hier, das erwähne ich jedem Besucher gegenüber. Das war ja das frühere Büro von Oliver Pocher, der Late Night Show. Die Redaktion.
Deswegen ist die Küche auch so tief.
Ja, wir mussten erstmal die schlechten Humorgeister austreiben.
Oliver Pocher ist doch voll lustig.
Und also, die sind dann, die Redaktion, die gab es ja dann irgendwann nicht mehr. Aber das Schlimme war...
Olli Pocher hört garantiert nicht mal einen Podcast, nee,
ich
da kannst du
nicht.
Sicher sein.
Nee, ich weiß nicht, ob der überhaupt was hört von dieser Welt.
Bestimmt.
Ich habe halt Zeugen Jehovas. Egal. Das
Onkel
Management...
Ist Mein Onkel ist Zeugen Jehovas.
Ach so, okay.
Aber die kennen sich nicht.
Ich dachte, alle Zeugen Jehovas.
Der kannte auch Michael Jackson nicht.
Ach so. Auf jeden Fall, Cindy aus Marzahn und Oliver Pocher haben dasselbe Management und das war bis vor kurzem noch gegenüber. Und Boris Becker auch. Und da kam
die
irgendwann...
Echt? Boris Becker und Olli Pocher haben dasselbe Management.
Ist das nicht interessant?
Ja.
Mhm. Und da kam dann jetzt vor kurzem so ein Brief an, so ein Fanbrief an irgendwie und der landete bei uns irgendwie an Boris Becker und ich stand hier so über dem Wasserkocher und Lorna so, bekommt so einen Schwitzanfall, so, Sarah, das darfst du nicht, das ist das Briefgeheimnis, du machst dich strafbar. Und so halb lachend, halb ernst und ich so, ja, okay, ich mach's jetzt nicht.
Und ob Sarah Burini tatsächlich gegen das Briefgeheimnis verstoßen wollte oder nicht, wird eine ungeklärte Sache bleiben.
Genau, ich mache hier keine expliziten Aussagen.
Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch das an. Ich weiß gar nicht, welche, wie heißt du? Ich kenne deine Homepage tatsächlich gar nicht. Ich gehe über Facebook immer drauf.
Ja, machst du auch richtig so. www.sahaburini.com, weil irgendwann wollte ich da eigentlich eine Portfolio-Seite nur haben und dann auf einmal war da dieser Webcomic.
Das ist auch so ein, das muss ich jetzt wahrscheinlich gar nicht fragen, diese Portfolio-Webseiten, das ist auch so ein kreativen Trend, ne? Der geht mir total auf den Sack, auf gut Deutsch gesprochen.
Meinst du so Tumblr oder meinst du
konkret? Nee. Ich meine so dieses, du siehst dann irgendein wahrscheinlich sehr impressiv gemachtes Foto von irgendwem, Reduce to the max, dann siehst du da irgendwie nur den Namen, kannst dann anklicken auf irgendwelche Bildstrecken, die dich überhaupt nicht interessieren und findest über bei About Me genau das, was du gar nicht wissen willst. Sowas wie die verspielte Katzenliebhaberin.
Ach so.
So, und denkst dir,
tja, ja, ich meine.
Du hast nicht sowas, ne?
Nee, ich habe sowas nicht. Portfolio ist natürlich als Illustrator musst du haben. Mhm. Das ist klar, irgendwie rekrutierst du ja deine Aufträge. Wie du das dann aufbaust, da gibt es dann natürlich verschiedene Trends. Ich finde, Professionalität zeichnet sich auch manchmal durch so Distanz aus. Also die Katzenliebhaberin, das passt jetzt, wenn du einen Webcomic zum Katzen hast oder sowas.
Ich meine, nee, finde ich nicht. Genau, dann finde ich das total daneben.
Echt?
Geht gar nicht für mich, ehrlich. Ja, das ist so.
Warum?
Nee, weil das ist
also ich meine, abgesehen davon, das ist eine. Ach so, okay, es ist in dem Moment ist natürlich eine Doppelung.
Genau.
Das stimmt. Du machst das aber natürlich bei Comics, damit du irgendwie auch so einen authentischen Bezug hast und dass du dann irgendwie sagst, ja, okay, der Autor lebt das auch, was er dann irgendwie hier darstellt. Ja. Also ich habe jetzt nicht die Katzen, ich habe jetzt irgendwie sowas wie Nutella, wobei das ich weiß nicht, ob das da noch drin steht. Ich bin ja inzwischen clean.
Ja,
du musst eigentlich so eine Marke bekommen. Und oft ist es halt einfach, du wirst so oft nach Biografien gefragt, also für die Bücher zum Beispiel. Ich glaube, ich kenne keinen Zeichner, der das irgendwie mag.
Das ist bei Autoren, aber kann ich sagen, auch so. Also Biografien, ja. Die schreibt man dann ja auch selbst.
Meistens,
über sich,
also
in
ich
der
habe jetzt
Person.
Ja, super. Ja, inzwischen habe ich zum Glück einen Redakteur und die suchen das dann so zusammen und die sind dann auch kreativer als ich, also weil
es ist halt der lebenslustige halt mit 30er aus dem Ruhrgebiet.
Ja, okay, so ist es dann natürlich ein bisschen gruselig. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was da irgendwie steht. Ich bin irgendwie glücklich, wenn das abgehakt ist. Ab und zu muss man da mal so ein paar Sachen aktualisieren, aber
hast du Autogrammkarten oder irgendwas von dir, was wir verlosen können? Irgendein Objekt?
Also irgendein Objekt habe ich auf jeden Fall. Aber lass mich da nochmal zu Hause im Fundus nachgucken, weil Merch gibt's ja schon.
Dann machen wir das so. Wir verlosen ein Objekt, das Sarah Burini uns zur Verfügung stellt.
Es kann ja auch
stellt.
Ein Buch sein.
Es kann auch ein Buch sein. Es kann sogar eine Banane sein.
Eine signierte Banane.
Eine signierte Banane.
Hält sich dann halt zwar nicht so lange, aber hey.
Und ich versuche wieder mal Hörereinbindung, was nie funktioniert. Nie funktioniert Hörereinbindung. Und zwar such doch bitte die schönsten Adjektive in einer Beschreibung zu Sarah Burini, die alle mit S beginnen.
Sehr gut.
So wie früher
Sebastian Bartoschekig.
Du, tatsächlich.
Oh mein Gott, das ist mir noch nicht
aufgefallen. Du hast aber keinen zweiten Namen, der J beinhaltet.
Nee,
das.
F.
Okay. Nee, das, nee. So, ja, ich hätte aber gerne eine Unterschrift und sage an der Stelle tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank fürs mich erzählen lassen.
Ja, sehr gerne.
Das ist aber schön. Gut.
Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.